Digital Kompakt. Heute aus dem Bereich Online-Marketing mit deinem Moderator Robin Heinze. Los geht's.
Prozent aller Brillen in Deutschland werden von Fielmann verkauft. In fast jeder Stadt gibt es eine Filiale und vermutlich kennst du auch den TV-Slogan Brille Fielmann. Das Unternehmen ist im deutschen Handel und in der klassischen Werbung eine absolute Größe im E-Commerce und im Online-Marketing, aus meiner Wahrnehmung bisher aber noch nicht. Warum das aktuell noch so ist und wie sich das in Zukunft ändern soll, das erfährst du jetzt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire und bei mir ist heute Stefan Wolk, Director E-Commerce bei Fielmann. Lieber Stefan, danke, dass du dir die Zeit für unsere Hörerinnen und Hörer nimmst.
Moin Robin, ja, freut mich sehr, bei euch dabei sein zu dürfen.
Stefan, ich habe mal recherchiert. Wir beide müssten uns jetzt heute ziemlich genau auf den Tag 12 Jahre kennen, so plus minus ein bisschen. Damals gab es die AdWords Days in Köln, wo wir beide als Referenten waren. Und du warst damals zum Thema E-Commerce im SEA, beim Otto-Konzern unterwegs. Und jetzt, wenn der Podcast erscheint, dann bist du ungefähr 9 Jahre bei Fielmann. Und damals, als du gestartet bist, glaube ich, noch komplett ohne Online-Shop. Und auch heute dominiert bei Fielmann, wenn ich es richtig mitkriege, noch das Filialgeschäft. So, du als alte E-Commerce-Legende, 9 Jahre bei Fielmann und noch immer dominiert das Filialgeschäft. Wie oft hast du denn Rat von Freunden und Bekannten gehört, mach doch einfach mal einen Online-Shop bei Fielmann?
Also erstmal danke für die Legende. Das weiß ich nicht, ob das so ist, aber ich nehme das gerne als Feedback. Ich bin tatsächlich relativ schon lange dabei. Wir kennen uns beide schon sehr lange, das stimmt. Ja, diese Frage, würde ich mal behaupten, ist eine der häufigsten. Also so neben der Frage, ist die Fielmann-Werbung eigentlich echt? So eine der, die man irgendwo auf jeder Party gestellt bekommt. Egal, wo man ist, ob es im Familienkreis ist oder unter Freunden. Irgendwo kriegst du immer diese Frage gestellt. Und klar, die Frage nach einem Online-Shop ist immer eine sehr einfache. Die Antwort darauf ist eine bisschen komplexere. Und insofern, das ist auch der Grund, warum hier jetzt nicht die Antwort eigentlich ist, wir haben jetzt einen Online-Shop und da machen wir alles. Grundsätzlich ist es so, wir sind in der Optik oder wenn du dir Fielmann anguckst, reden wir über Optik und über Hörakustik. Das sind so unsere beiden Themenfelder. Hörakustik, muss man so ganz kurz, relativ spannendes, großes Feld auch geworden mit so 100 Millionen Umsatz inzwischen. Über 300 Hörakustikstudios, die wir auch haben, ist aber online und im E-Commerce-Bereich noch, also ein Randthema. Da reden wir eher über sowas wie ja Einstellen der Hörgeräte, was man sich mal vorstellen kann über Remote. Über solche Themen wird man da zuerst diskutieren. Das reine Verkaufen ist echt komplex, weil du viele Touchpoints brauchst. Also du hast mehrere Termine, bis du wirklich am Ende so ein fertiges Hörgerät hast. Aber auch da wird sicherlich in den nächsten Jahren was passieren, will ich gar nicht ausschließen. Wenn wir uns mal auf die Optik spezialisieren und uns die Optik genauer angucken, dann ist es so, Optik, du hast gerade auch kurz erzählt, du hast ja Kontaktlinsen gerade drin, hast aber auch eine Brille. Da hast du schon mal zwei total unterschiedliche Produkte, die ganz, ganz unterschiedlich auch in der Nutzung sind. Und deswegen ist das Thema Online-Shop und die Frage, ob wann wir einen Online-Shop haben, eigentlich eine, wo ich sage, wir haben schon super lange Online-Angebote für unsere Kunden, nämlich in der Kontaktlinse. Wir haben schon seit vielen Jahren ein etabliertes Omnichannel-Modell in der Kontaktlinse. Und zwar, indem unsere Kunden ihre Linse, also quasi die Linse, die du einmal, das hast du wahrscheinlich auch gemacht, einstellen lassen hast. Also machst so einen Test mit einer Beratung und dann weißt du so ein Fitting und weißt am Ende, welche Kontaktlinse du brauchst. Das hängt dann davon ab, was du für Augen hast, wie trocken die sind und so weiter. Und dann weißt du, welche Linse du benötigst, ob es eine Tageslinse, Monatslinse, je nachdem, mit wie viel Flüssigkeit drin und so weiter. Und dann ist das fairerweise in der Kontaktlinse ein Convenience-Thema. Ne? Das ist so wie Rasierklingen, Toilettenpapier, irgendwas anderes, Waschmittel, einfach nachkaufen. Und deswegen ist es natürlich ein Modell, das eignet sich hervorragend für Distanzhandel. Und was wir uns vor Jahren angeschaut haben in der Kontaktlinse, ist, was machen denn eigentlich unsere Kunden, wenn sie Kontaktlinsen nachkaufen? Und wir haben im Vorgespräch auch so ein bisschen drüber gesprochen, was bei Fielmann auch so ein bisschen anders ist als bei anderen Optikern. Wir haben ein sehr großes, luxuriöses Problem. Wir haben sehr hohe Frequenzen und deswegen sagen wir mal so spaßenshalber, wir haben zu viele Kunden. Das heißt, am Ende des Tages hört sich super an, hey toll, zu viele Kunden, wer hat sowas schon? Leider ist es eben so, dass Kunden dann oftmals auch warten müssen und das versuchen wir möglichst zu vermeiden. Da arbeiten wir mit ganz, ganz vielen Themen da dran und eins davon ist zum Beispiel gewesen, wir haben uns angeschaut, was machen dann Leute, die in der Schlange an der Kasse stehen? Okay, guck, da war einer dabei, der macht dann irgendwie, will seine Schraube nachdrehen lassen in der Brille, jemand will seine Brille bezahlen, jemand hat eine Frage und eben gab auch ganz viele Kunden oder stehen ganz viele Kunden in der Kasse und sagen, ich hätte gerne die und die Kontaktlinse gekauft. Denn erstmal haben die gewartet, was ich schon denke, so bei einer Kontaktlinse, Convenience-Produkt, warum musst du da warten? Kannst du ja auch woanders eigentlich kaufen. Online geht es ja auf jeden Fall schon. Und das Zweite ist, wenn du natürlich ein Ladengeschäft hast, wir reden in der Kontaktlinse über ja, am Ende Millionen Ausprägungen von Produkten durch die Stärken einfach. Ne? Da kannst du dir nicht ein ganzes Lager voll packen mit den Linsen in einem einem kleinen Laden zum Beispiel, dann kann auch die Situation entstehen, dass die gar nicht da ist. Also die gibt's dann gerade nicht. Und dann bist du super frustriert als Kunde und sagst, oh, muss ich nochmal wiederkommen, mich wieder anstellen, wieder warten. Und dann haben wir gesagt, lass uns doch dafür was bauen. Und dafür haben wir den Kontaktlinsen-Service ins Leben gerufen. Haben eine App gebaut, ein Web-Frontend, am Ende des Tages eigentlich ein Online-Shop für so eine Art, du hast schon Login, den bekommst du in dem Moment, wo du im Laden bist. So war das halt am Anfang. Ne? So haben wir gestartet. Das funktioniert hervorragend. Also das ist ein sehr etablierter Service. Im Jahr versenden wir halt so ein bisschen über 1 Million Pakete an unsere Kunden damit. Also das ist jetzt etwas, was schon nicht so neu ist, also schon länger da ist. Wir sind nur nicht ehrlicherweise so die großen Kommunikatoren, was das anbetrifft, um das durch den Markt so zu treiben. Deswegen ist immer so dieser Eindruck, die machen ja online gar nicht, ist ein falscher. Wir haben das 2020 noch ergänzt um einen klassischen Online-Shop, dass wir gesagt haben, auch Kunden, die noch nicht bei Fielmann waren, also die noch nicht diese Anpassung gemacht haben, können das ja auch woanders gemacht haben. Ne? Also ich würde jedem raten, das zu tun. Das ist also auf jeden Fall, ich habe fiese Bilder gesehen, wenn du das halt nicht machst, ne? Wenn du dann die falschen Linsen reinpackst oder so, zu lange trägst, das kann halt schon echt gefährlich sein. Deswegen mein Appell an alle, macht eine Anpassung bei irgendeinem Optiker oder beim Augenarzt und danach kauft eure Kontaktlinsen, wo ihr möchtet. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig und da haben wir gesagt, es gibt natürlich auch viele Kunden, die waren nicht bei Fielmann, die sind keine Fielmann-Kunden, möchten aber trotzdem bei uns kaufen und denen ermöglichen wir das jetzt inzwischen auch über den Kanal. Ne? Also du kannst jetzt also auch im Online-Shop kaufen. Ein zweites Sortiment, das wir inzwischen auch online seit knapp 2 Jahren, sind Sonnenbrillen, also quasi Sonnenbrillen ohne Stärke. Das ist so eigentlich ein Fashion-Produkt, muss man ehrlicherweise sagen. Ne? Das geht ja los bei einer, weiß ich nicht, 5-Euro-Sonnenbrille, die du irgendwie bei einem Mode-Low-Cost-Anbieter bekommst, ein bisschen zu, du gehst in irgendein Luxusgeschäft, wo du halt auch für hoch 3- oder 4-stellige Beträge Sonnenbrillen kaufen kannst. Dazwischen ist alles möglich. Und das sind natürlich auch Optiker spielen da eine Rolle. Und das ist auch ein Thema, wo wir gesagt haben, auch das wollen wir mit besetzen. Das machen wir im Stationärbereich ja auch. Ne? Also du kannst bei uns auch Sonnenbrillen kaufen in jeder Preislage. Du bist beraten. Klar, viele lassen sich noch verglasen dann, ne? Also mit Stärke, das ist natürlich eben auch. Aber die Kundschaft, die auch sagt, ich möchte nur eine Sonnenbrille ohne Stärke, gibt's halt auch. Also diese beiden Segmente decken wir online heute schon ab. Und das auch inzwischen nicht nur in Deutschland, sondern auch schon in mehreren Ländern. Wir sind jetzt auch in Polen und Tschechien schon mit einem Online-Angebot live für unsere Kunden. Auch in Spanien und Slowenien, wo wir zugekauft haben als Firma, wo wir in den letzten Jahren expandiert sind. Universitaria in Spanien und mit Clarus in Slowenien. Die haben auch Online-Angebote. Also die verkaufen auch Kontaktlinsen und Sonnenbrillen schon. So, und jetzt kommen wir zu dem Thema Korrektionsbrille. Das ist ja eigentlich das, wahrscheinlich hinter deiner Frage auch so steckt. Ne? Wann verkauft ihr Korrektionsbrillen im Online-Shop? Das ist eine Frage, die halt nicht so einfach zu beantworten ist. Oder wo der ganze Markt heute auch noch als Antwort eher drauf hat, das ist halt super niedrig einstellig. Also eher so 1-2% werden halt, wenn man auf Gesamteuropa guckst, Online-Korrektionsbrillen verkauft.
Wie groß ist euer Online-Anteil am Gesamtgeschäft insgesamt? Jetzt nicht nur Korrektionsbrillen, sondern halt auch mit den Kontaktlinsen und Sonnenbrillen?
Also der ist also in der isoliert betrachtet, ist der in der Kontaktlinse zum Beispiel schon recht ansehnlich, also über 50%, weil ja, wie schon beschrieben, dieses Convenience-Thema halt da ein ganz, ganz großer Aspekt ist und die Bequemlichkeit für den Kunden und so weiter, der Service sich über so ein Distanzthema viel, viel einfacher ermöglichen lässt, als wenn er jedes Mal vorbeilaufen muss. Da sind wir auch vor dem Markt. Ne? Der Markt hat so ein bisschen über 40% Anteil ungefähr. Wir sind über 50%. Da sind wir auch der Größte im deutschsprachigen Bereich. Ne? Also da drehen wir die größten Stückzahlen. In der Sonnenbrille ist so der gesamte Marktanteil ungefähr so 19-10% irgendwie so. Das ist immer schwer zu schätzen, ne? Weil du hast diese Zahl, es gibt jetzt nicht diesen Sonnenbrillenmarkt, weil eine Tankstelle eine Sonnenbrille verkauft oder einen C&A oder so, die committen das jetzt gar nicht. Ne? Also da kann man so ein bisschen gucken, welche Zahlen schaut man da. Aber so ungefähr würde ich sagen, so 10%. Da sind wir noch nicht ganz, da sind wir aber auf dem besten Weg hin. Also auch da sind wir bald so in dieser Range ungefähr. In der Korrektionsbrille, wie gesagt, eher so bis 1%, bisschen drüber. Ne? Da ist es halt tatsächlich so, dass sich der Markt sehr, sehr schleppend entwickelt hat in den letzten Jahren. Also ich habe ja auch vor 9 Jahren angefangen, dachte so, hey, E-Commerce, jetzt machen wir mal richtig Brille und so. Ne, wie du es schon gesagt hast, das stimmt. Ich habe dann im Laufe der Jahre echt viel lernen dürfen, bin ich super dankbar für. Und es hat eine Weile gedauert, bin ich ganz ehrlich, um dieses Thema zu verstehen. Also Brille ist halt nicht so ein Ding, dass du in ein Regal packst und dann kannst du es verkaufen. Also es ist jetzt irgendwie kein Handy oder irgendwie kein T-Shirt oder irgend sowas. Das ist halt eine komplexe Geschichte, die eigentlich 3 Komponenten hat. Fashion, klar, ne? Also modischer Aspekt, der ist auf jeden Fall da. Für die meisten Leute ist die Brille heute ein Modeaccessoire oder wird es immer stärker. Dann hast du das ganze Thema Medizin, ne? Also wir reden über Sehwerte, wir reden halt über irgendwelche, also auch Krankheiten, wo wir den Kunden auch zum Augenarzt schicken. Auch sowas fällt natürlich bei uns dann auf, wenn der Kunde bei uns sitzt. Also doch schon ein bisschen komplexer, da reden wir über etwas mit deinem Körper, da willst du jetzt auch nicht irgendwie so easy pupisi was machen. Und das dritte ist Handwerk. Also wir reden wirklich über Handwerk. Das, was ich auf der Nase habe, so eine Brille, die wird ja auch gefertigt. Das ist jetzt ja irgendwie kein Produkt, das so irgendwo da ist, ne? Sondern das wird ja gefertigt und das ist halt ein Customized Product. Das ist so, wenn du so an diese E-Commerce-Trends so denkst, so Mass Customization ist ja schon seit langem ein Riesenthema. Ne? Und eigentlich ist jede Brille, das ist den meisten gar nicht so bewusst, ist halt ein uniques Einzelstück. Also es gibt keine Brille, die gleich ist. Das ist ein relativ einfacher Grund. Das liegt daran, dass die Kombination aus, wie die Brille bei dir auf der Nase und den Ohren sitzt, also wie die quasi angepasst ist, plus die Gläser, die da eingeschliffen werden, unterschiedlich ist. Und deswegen ist halt jede Brille ein uniques Exemplar. Also ich kann meine Brille jetzt nicht nehmen und irgendwem geben. Das funktioniert nicht. Ne? Also ich kann die jetzt nicht geben, selbst wenn die gleiche Stärke hättest wie ich. Funktioniert das nicht. Und da habe ich so ein ganz einschneidendes Erlebnis am Anfang gehabt, als ich bei Firma begonnen habe, so nach einem knappen Jahr. durfte ich mal eine Brille bauen. Also richtig selber eine Brille bauen. Heißt, ich habe wirklich in so einer Werkbank gestanden, wir haben so einen Musterbau in München damals gehabt. Da haben wir so Muster gefertigt. Also erste Muster, bevor du halt dann die fertigen Brillen nachher hast und die dann auch wirklich in Serie produziert werden. Dann habe ich so ein Stück, ja, musst du dir vorstellen, so ein Stück Plastik, irgendwie so vielleicht so groß wie, weiß ich nicht, wie so ein Brillenetui, ein bisschen größer, ungefähr 1,5 Zentimeter hoch. Und dann haben sie ein Löcher reingeschnitten, so eine Kreissäge. Und dann habe ich wirklich gefeilt und geraspelt, irgendwie 2 Stunden. Und dann sah das irgendwie so ein bisschen wie eine Brille aus. Und hat damals der Kollege da gesagt so, passt ganz gut, willst du daraus eine richtige Brille machen? Ich sag, ja, okay, hätte ich Bock drauf. Wie lange dauert denn das? Und meinte so, naja, so 7 bis 8 Stunden. Dann habe ich da wirklich mit dem die halbe Nacht gestanden und wir haben dann halt rumgefeilt, geschliffen und so weiter. Und dann wurde es wirklich eine Brille. Da musst du ja die Bügel noch fertig machen. Und also das ist schon echt komplex. Und dann habe ich diese Brille mitgenommen aus München nach Hamburg und habe dann in Hamburg hier, wir haben so eine Lehrwerkstatt, wo Azubis ausgebildet werden. Und da habe ich dann tatsächlich das noch zu Ende gemacht. Also am Ende dann noch weiter wirklich verfeinert, noch so eine Flüssigkeit getaucht, damit das dann so glänzt und so, damit die auch stabil ist, damit das von der Oberfläche passt. Und habe dann auch selber Gläser eingeschliffen. Und diese ganze Kombination, ne, die hat bei mir zusammen, da habe ich so gedacht danach, wow, krass, hättest du gar nicht gedacht als Onliner, dass das halt so komplex ist. Und wenn du dann mit Leuten sprichst in den Geschäften bei uns, ne, also mit unseren Optikern, und merkst, okay, das ist halt echt eine Challenge, das halt zu machen. Und das willst du jetzt auf online übersetzen. Das ist halt nicht so einfach. Und das hat am Ende hat das halt einen ganz, ganz relevanten Punkt, weswegen das halt so kompliziert ist und weswegen das heute noch nicht so etabliert ist. Ne? Also nicht nur jetzt nicht bei uns, sondern auch bei anderen Märkten, in anderen Ländern ist das halt eben noch nicht so. Also die sind die Zahlen ungefähr gleich. Ne? Das sind wirklich ganz am Anfang. Das liegt daran, dass das technisch halt hochkomplex ist. Das Brillenglas, das du in diese Brille einschleifst, das ist halt ungefähr doppelt so groß und auch dicker, wenn du das halt siehst. Und das wird halt auf dich individuell dann zurecht geschnitten eigentlich, kann man sagen. Ne? Und das liegt halt, wie das passiert, liegt daran, wie die Brille auf deiner Nase sitzt. Also wenn du jetzt bei mir so guckst, ist, dass ich im oberen Bereich so durch die Brille durchgucke. Das heißt, das Glas wird oben, da wird oben mehr weggemacht von dem Rohling, von diesem Brillenglas-Rohling. Und das liegt halt, wo das halt so ist, das liegt daran, wie die Brille auf meiner Nase sitzt. Weil ich soll ja genau durch die Mitte durchgucken, von der Stärke. Also in der Mitte von diesem Rohling ist bei mir meine Stärke. So, und wenn ich oben weiter durchgucke, heißt es also, die Mitte wandert nach oben von diesem Brillenrohling. Und das ist bei jedem Mensch anders. Also du hast andere Ohren, andere Nase als ich. Wir könnten jetzt auf die Straße gehen, das ist wie so ein Fingerabdruck. Jeder hat eine andere Kombination. Und da das halt so komplex ist, ist es halt technisch halt nicht so einfach abzubilden. So, gibt eine Lösung dafür, Robin. Ne? Die ist wahrscheinlich, würde ich sagen, da muss man das Gesicht ja irgendwie erkennen. Ne? So, das wäre ja, ne, das ist wahrscheinlich genau das, was du im Kopf jetzt hast und auch darauf zielt es auch ab. Also wir müssen am Ende des Tages rausfinden, wie die Brille bei dir auf der Nase sitzt und auf den Ohren. Dann können wir auch eine Brille über Distanz halt fertigen. So, das ist die ganze Wahrheit und da arbeiten bei uns eine Menge Leute dran. Das ist echt ein recht großes Team, die daran sitzen und wir haben auch erste Versuche gemacht mit einer App, die wir letztes Jahr gestartet haben, wo wir auch heute schon Korrektionsbrillen in einem ersten Versuch anbieten.
Ich finde das total spannend, weil als ich mitgekriegt habe, du gehst so viel mal. Es gab dann Mr. Specs schon im Markt, die da ja relativ früh auch mit dem Thema Shop auch online gegangen sind und dann gab es vor ein paar Jahren die Diskussion bei Leuten, jetzt komplett anderes Thema. Tesla bietet an, dass man sein Auto online kauft. Also quasi wie im Shop lege ich halt eben dann irgendwie 50 bis 100.000 Euro Produkt in den Warenkorb. Was, ein Auto, sowas Komplexes? Aber so wie du es gerade schilderst, ist im Prinzip ein Auto zwar als Produkt sehr komplex, aber der Bestellvorgang ist deutlich mehr ja, Convenience als bei einer Brille, weil es halt kein individuelles Produkt ist, selbst wenn du einen Konfigurator mit 3.000 Variablen hast. Brille ist dann doch nochmal komplexer. Das finde ich halt total spannend. Wenn man von außen drauf schaut, ging dir ja zum Glück dann auch so, ist das nicht ganz so offensichtlich. Eine Sache, die mir total in Erinnerung geblieben ist, als du bei Fielmann relativ neu noch warst und wir mal gesprochen haben, war so dieses Thema Kundenzufriedenheit. Da hast du halt eben so ein paar Geschichten erzählt, wie auch Reaktionen dann auf irgendwie negative Erfahrungen im Bereich Shopping waren. Also du hast mal erzählt, dass du in eine Filiale gegangen bist und einfach nur über eine Sache so gestolpert bist und das irgendwie weitergegeben hast und was das dann für Prozessketten mit sich gebracht hat, also wie da sofort hinterhergegangen ist. Und da hast du dann ein bisschen mehr erzählt und gesagt, so dieses Thema Kundenzufriedenheit und so dieses Kundenerlebnis ist ein ganz, ganz elementarer Punkt bei euch, so ganz tief in der DNA im Prinzip auch mit drin. Jetzt bin ich neugierig, wie digitalisiert man so ein Erlebnis? Weil das ist ja auch ein ganz schwieriges Thema. Also wie sorge ich dafür, dass die Leute, die in den Laden kommen, das gleiche Erlebnis haben, wie die, die dann auch online bestellen? Wie geht ihr an das Thema ran?
Das ist eine super, wirklich spannende Frage und du hast gerade schon so darauf hingeleitet eigentlich. Das Komplexe ist tatsächlich, und das habe ich so ein bisschen mit diesem Technischen, was ich versucht habe zu erklären, auch gemeint, die Qualität ist uns halt unglaublich wichtig, weil über eine gute Qualität, über einen guten Service, über eine gute Customer Experience am Ende des Tages der Kunde glücklich ist. Und ja, wir sind extrem kundenfokussiert, also Customer Value ist für uns eigentlich das Allerwichtigste, weil wir glauben ganz fest daran, und das hat Günther Fehmarn, fand ich immer super gesagt, wir denken Generationen. Ne? Das ist irgendwie so ein schöner Spruch, ich habe am Anfang gesagt, so, ah, okay, hört sich cool an, aber da steckt eine große Wahrheit dahinter. Die Wahrheit ist eigentlich, und das kennen wir ja alle, ne? Das kennen wir alle, egal wo wir irgendwie Service erleben, wenn wir zufrieden sind mit dem Service, dann erzählen wir das weiter. Ne? Also so dieses klassische Maus-zu-Maus-Marketing, Customer-Centricity, da gibt es, glaube ich, 1000 Marketing-Wörter irgendwie, die in den letzten Jahren dafür für geprägt worden sind. Fielmann macht das schon sehr lange, also Günter Fielmann hat da schon von Anfang an drauf gesetzt und wir intensivieren danach zum Beispiel auch unsere Mitarbeiter. Das heißt, wir messen das halt auch wie kein anderes Unternehmen, das ich kenne. Also nahezu jeder Kunde wird eigentlich um seine Customer Experience befragt im Nachgang. Das haben wir in der Vergangenheit ganz klassisch per Brief gemacht, ne? Also kriegst 6 Wochen nach Kauf bei Fielmann, kriegst du einen Brief, wo du dann so eine Kundenzufriedenheitsbefragung, so eine Art Net Promoter Score, der dann wieder in die ganze Produktkette einfließt. Also die ganze Servicekette, die wird danach optimiert und gesteuert. Das haben wir jetzt, ergänzen wir auch gerade um digital, ne? Weil wir natürlich jetzt digitale Kanäle haben oder auch digitale Zugänge zum Kunden haben. Da kannst du auch per E-Mail das Ganze machen oder per Mobile. Gibt es ja einige, die auch sagen, ich will jetzt keinen Brief kriegen, ich finde das viel schöner, das so ist viel einfacher. Die Kür ist, und das ist genau das, was du angesprochen hast, jetzt ein Omnichannel-Modell hinzubekommen, das, und der Wunsch ist da, das Kunden, ne? Das ist das, der Kundenwunsch ist ja da, der möchte das. Es gibt ganz, ganz viele unterschiedlichste Kundengruppen, die von, ich möchte das pure online, ich möchte es aber gemischt machen, ich möchte meine Brille recht vorher aussuchen, möchte in einem Laden weitermachen. Ne? Das ist so bei so einer Kette an Prozess, die du eigentlich hast in unserem Business. Klar, dass das halt nicht so 0815 gleich ist, dass du gesagt nur die Retoure zurückbringen ist zum Beispiel Omnichannel, sondern ich möchte eigentlich, dass der Kunde die Chance hat, zwischen den Kanälen auch zu wechseln, so wie er das möchte. Wenn er es nur online machen will, fein, soll er tun, daran arbeiten wir, aber wenn er eben wechseln möchte, müssen wir es auch ermöglichen. Und da liegt die Herausforderung da drin, das tatsächlich auch abzubilden. Das hört sich ja viel einfacher an im ersten Schritt. Denkst du, okay, nicht so kompliziert sein, aber du weißt selber, wie du digital und analoge Touchpoints miteinander verbindest, ist halt zum einen eine technologische Frage. Wie kriegst du also den Untergrund so gebaut? Omnichannel-Plattform ist da so das Zauberwort, an daran arbeiten wir, dass wir alle Messpunkte auch haben. Also, dass wir jederzeit auch aussagefähig sind, ob der Kunde jetzt gerade online ist, ob er im Laden ist oder ob er beim Kundenservice anruft. Die müssen eigentlich immer wissen, wo steckt der gerade in seiner Journey? Also, was hat der gerade zuletzt gemacht und wie können wir dem jetzt weiterhelfen? Also, wie kann er weitermachen oder wie können wir ihm auch helfen bei einer Frage, die er im Nachgang hat oder so, ne? Das ist ja durchaus auch ein Thema, das uns auch betrifft. Also, unabhängig von online ist das Thema Reklamationen oder so, ne? Das war das, was wir damals diskutiert hatten, dass wir da super, super tolerant sind, ne? Wir nehmen also jegliche Reklamation an, ohne Wenn und Aber. Das wird auch nachgehalten. Wir zahlen sogar als Unternehmen Prämien dafür, dass unsere Optiker Reklamationen annehmen, damit sie gar nicht drüber nachdenken, ob das jetzt irgendwie richtig ist oder falsch, ne? Sondern einfach sagen, hey, ich nehme das an, weil der Kunde soll ja glücklich sein und ich helfe dem. Und ich habe solche Erlebnisse mehrfach tatsächlich gehabt, wo ich auch gesagt habe, so aus meinem eigentlichen Verständnis würde ich erstmal sagen, oder müsste man ja eigentlich was machen? Das kann ja nicht sein, dass wir dem Kunden das jetzt irgendwie, doch, wir müssen das so einfach machen und dann ist der Kunde glücklich. Wir nehmen auch Fremdreklamationen an, ne? Also wir haben auch so Fälle, dass Leute von bei Wettbewerbern was gekauft haben, wir denen halt, wenn sie unglücklich sind, eine kostenlose Brille dann geben, wenn sie, ne? Also wenn da nicht geholfen wird beim Wettbewerb. Also das ist das grundsätzliche Geheimnis und das musst du jetzt auf diese Omnichannel-Geschichte hinbekommen. Und das ist halt die Herausforderung, die wir haben. Also wir haben einmal Technologie, ne? Das zweite ist aber, das Schlüsselerlebnis, das du relativ schnell auch hast, ist natürlich Mensch. Also sowohl der Kunde selber, der muss ja auch erstmal sich damit zurechtfinden. Ich meine, Corona hat, glaube ich, in den letzten Jahren massiv in Richtung Omnichannel gespielt, ne? Weil dieses so Begriffe wie Click and Collect, Click and Reserve, das waren so, das kannten wir beide, aber wenn du es irgendwie der breiten Masse gefragt hast, haben die gesagt so, hey, was ist das, was zu essen oder was meinst du eigentlich? Heute mein Vater mit 70 weiß, was Click and Collect ist, weil er das halt schon ein paar Mal gemacht hat. Und deswegen ist dieser Kundenwunsch stärker da. Die Leute lernen das also auch, dass man solche Sachen machen kann. Aber wir müssen es halt auch unseren Kollegen beibringen, ne? Also wir müssen halt auch dafür sorgen, dass die Experience eben nicht nur ist, Kunde wird super gut im Laden bedient, sondern es gibt inzwischen auch andere Zugangswege. Also egal, was wir tun, der Kunde macht das ja schon, der recherchiert ja auch schon heute online und erwartet, dass der Optiker weiß, oh, da gibt's online folgendes Angebot und das möchte ich entsprechend auch haben. Und das müssen wir halt auch informationstechnisch sicherstellen, also dass die Leute dazu befähigt sind, als aber auch das Mindset halt dazu hinbringen, zu sagen, wir wollen gemeinsam die Kanäle erweitern für den Kunden und das ist jetzt nicht irgendwie so ein separater Online-Kanal. Das haben ja viele in der Vergangenheit falsch gemacht. Das wissen wir alle, diese Erfahrung, dass du irgendwo reingelaufen bist, ich sage jetzt keinen Namen von dem Unternehmen, aber das haben wir alle mal erlebt, dass sie sagen so, das hat nichts mit uns zu tun, das sind diese Onliner, da müssen sie sich direkt an die wenden. Das ist ja das Schlimmste, was hier passieren kann.
Also, dass die Betreiber der Filialen bei euch dann quasi auch Sorge haben, dass online denen das Geschäft wegnimmt, also das wollt ihr dadurch dann verhindern?
Ja, das ist halt ein Punkt, ne? Das sind übrigens keine also Betreiber, sondern es sind also alles Fielmann-Niederlassungen, sagen wir dazu. Also die gehören alle uns, oder zum großen Teil, ganz, ganz geringer Prozentanteil ist irgendwie so ein Teil Franchise, aber eher im Ausland, so ein Baltikum zum Beispiel. Das sind also unsere Geschäfte. Da hast du natürlich so eine Grundsorge, das haben wir aber schon sehr frühzeitig bei diesem Kontaktlinsen-Service ausgehebelt, den wir gesagt haben, jeder Umsatz geht auf die Niederlassung. Also das heißt, wir haben nicht so ein extra Profit Center Online oder so. Das macht jetzt ein eigenes Ding hier. Klar steuern wir natürlich, wir haben unsere Zahlen und ne, wir sind, da sind wir recht gut hier da drin, was das Thema Data anbetrifft. Aber viel wichtiger ist eigentlich, dieses Mindset beim Kollegen oder den Leuten zu schärfen auf der Fläche, dass sie das als ergänzenden Kanal sehen, der sie unterstützt. Also ich sag dir mal ein ganz einfaches Beispiel. Du hast in einem Laden eine begrenzte Ladenfläche. So, das heißt, egal wie groß du das machst, wir haben Geschäfte, die haben 2000 Fassungen, das ist so eher so eine kleinere Einheit. Das ist schon eine ganze Menge, das ist mehr als die meisten Optiker so in ihren Geschäften haben. Aber wir haben auch Geschäfte, die haben irgendwie so 15.000 oder so. Das ist schon Wahnsinn. Wenn du in Hamburg in die Mönckebergstraße gehst, Riesenladen über 3 Etagen, hast du halt unglaublich viele Brillen. Aber das ist natürlich, das kann jeder Laden haben, weil einfach durch die Fläche begrenzt. Online ist das halt x-beliebig erweiterbar. Warum das halt nicht verlängern? Du kannst dir heute bei uns auf der Firmen-Webseite, kannst du dir Brillen angucken und du kannst sie auch online anprobieren. So, das heißt, du hast ja schon quasi einen Teil dieses Beratungsprozesses, der am Ende des Tages im Laden dann weitergeführt werden kann, der ist ja heute schon da. So, und dieses zu verbinden und das also sowohl dem Kunden, also der Kunde versteht das meistens sogar schneller als das Unternehmen, dann dauert, bis du wirklich allen das auch verständlich gemacht hast, dass das halt Mehrwert ist. Das müssen wir halt tatsächlich hinbekommen. Und das ist halt eine Mischung aus Schulen, darüber reden, Ängste abbauen, aber eben auch richtig gute Services hinstellen. Ne? Also nichts ist schlimmer, als wenn der Service dahinter schlecht funktioniert für die Mitarbeiter. Jetzt stell dir vor, du hast halt super viel Stress, du musst da Kunden bedienen, die stehen da alle Schlange. Ne? Und jetzt kommen dann noch diese Online-Geschichten dazu. Ja, da kann ich verstehen, wenn dann natürlich auch Unmut entsteht. Deswegen müssen wir gute Produkte bauen und müssen gucken, dass diese Customer Journey super gut funktioniert. Und dafür haben wir jetzt auch ein eigenes CX-Team hier vor 2 Jahren ins Leben gerufen. Die machen den ganzen Tag nichts anderes, als genau das halt zu durchdenken. Und wir sind inzwischen, das ist echt cool, so cross-funktional unterwegs. Das heißt, wir haben so, wir packen Leute zusammen aus dem Online-Bereich und aus dem Stationär-Bereich. Also nehmen wir richtig Leute aus der Niederlassung, die arbeiten zusammen an Projekten und überlegen sich das. So ist zum Beispiel ein Tool entstanden, das ist ein Wartezeiten-Tool, das wir gebaut haben. Das ist genauso entstanden. Da haben also die Developer stellenweise in den Läden gesessen und haben halt programmiert, sind dann nochmal irgendwie um die Ecke gegangen ins Hotel, haben da übernachtet, sind nächsten Morgen wiedergekommen, haben gesagt, so, guck mal, habt ihr euch das vorgestellt? Habt ihr das so gemeint, wie wir es gestern besprochen haben? Dann haben gesagt, so, das, ja, aber hier, das haben wir anders gemeint. Könnt ihr das nochmal ändern? Dann haben die das sofort umgeändert. Und daraus ist halt ein sehr gutes Produkt entstanden, wo wir heute unsere Kunden, wo wir Frequenzen quasi glätten können, ne? Also wir sorgen können, du kommst vorbei, bist jetzt Laufkundschaft und wir können dich halt, die können dir verbindlich sagen, wann du dran bist und du kannst noch einen Kaffee trinken gehen zum Beispiel. Das ist bei dieser Prozesskette, du bist ja auch Brillenträger, du kennst das ja, das kann ja kurz oder lang dauern, echt eine Challenge, ne? Also finde mal raus, wie lange dauert das eigentlich, um dir verbindlich zu sagen, wann du wieder dran sein kannst, wenn der eine Kunde eine halbe Stunde braucht, der andere Kunde braucht 2 Stunden und wir das auch so akzeptieren, ne? Also wir sind jetzt nicht die, die sagen, hey, das muss jetzt ganz schnell gehen, ganz im Gegenteil, wir sagen halt so, das muss so lange dauern, wie es dauert. Und das musst du aber trotzdem berechnen, ne? Weil du erwartest ja als wartender Kunde, ich möchte eine verbindliche Aussage haben, wann ich dran bin. Nur so können gute Omnichannel-Produkte funktionieren. Also anders geht das gar nicht. Das geht nicht im stillen Kämmerlein und dann wird das irgendwie ausgerollt. Das muss gemeinschaftlich gemacht werden. Das ist halt auch der Grund, warum Omnichannel ein schönes Buzzword ist und alle darüber reden, aber unglaublich schwer in der Exekution ist, das halt tatsächlich umzusetzen, ne? Aber wir sehen darin die Zukunft. Du siehst ja nochmal so ein bisschen, du hast gerade so ein paar angesprochen. Alle, die du gerade angesprochen hast, machen inzwischen haufenweise Läden auf, weil sie auch jetzt inzwischen erkannt haben, dass eigentlich Omnichannel das Modell ist, das der Kunde möchte und nicht nur ein pure Online-Modell. So, darauf arbeiten wir auch hin.
Und so wie du es gerade schilderst, daran sieht man auch, dass genau Omnichannel seit vielen Jahren ist das ja schon ein großes Thema. Click and Collect waren so die ersten Ansätze dann, die in diese Richtung gegangen sind. Und da wird natürlich auch viel drüber gelästert und gesagt, ja, warum kriegen die das alle nicht hin? Die sind irgendwie zu doof, das irgendwie auf die Kette zu kriegen. Aber in dieser Komplexität, wie du sie gerade geschildert hast, du hast es mit Menschen zu tun, du hast halt eben mit Frequenz zu tun, du musst halt eben auch eine Online-Experience halt auch mit Offline verzahnen. Das ist wahnsinnig komplex und insofern da vom hohen Ross zu erklären, warum die anderen so zu doof sind, das hinzukriegen, finde ich ein bisschen zu einfach gemacht. Also finde ich mal sehr, sehr schön geschildert. Du hast auch gerade schon gesagt, ihr seid sehr datengetrieben. Seht ihr oder bildet ihr schon irgendwie, könnt ihr Gruppen bilden, dass ihr sagt, so ein Filialkunde hat für uns Wert X, Online-Kunde Wert Y, Hybridkunden sind so, also dass ihr da so Cluster bilden könnt, dass das Kaufverhalten sehr unterschiedlich ist? Oder sagt ihr, kriegt man kaum auseinandergezogen?
Also erstmal grundsätzlich, Daten sind ein super wichtiges Thema für uns, vor allem die Insights aus den Daten zu ziehen, ne? Also nicht nur einfach zu sagen, wir sammeln Daten, sondern die Insights daraus zu ziehen. Das ist in unserer Branche ein Stück weit komplexer, dadurch, dass wir über medizinische Daten sprechen. Da müssen wir sehr aufpassen, wo wir Daten irgendwie verwenden. Da brauchen wir auch mal Permission und so weiter. Kannst natürlich auch anonymisieren. Aber am Ende des Tages ist das für uns in so eine Art Kausalkette. Wir steuern nach aktiven Kunden. Das ist für uns das Allerwichtigste. So, wir wissen aber aus dem Customer Lifetime Value logischerweise, dass in der Brille natürlich, dass du Kaufzyklen hast, ne? Du kaufst so und so oft eine Brille, dass das am Ende des Tages für uns dann auch sich im Umsatz, Absatz und Gewinn dann widerspiegelt im Positiven. Wir sind jetzt aber nicht so drauf getrieben, dass wir danach jetzt irgendeine Auswahl treffen. Also will sagen, wir gucken uns das schon an in den Auswertungen. Am Ende ist es eine Mischkalkulation. Das ist bei so einem Geschäftsmodell ja immer klar. Aber wir werden nicht, und das tun wir nicht, das werden wir auch nicht machen, jetzt irgendwie anfangen zu unterscheiden bei den Kunden. Also wir werden jetzt nicht irgendwie sagen, du bist jetzt ein Premium-Kunde, weil du immer viel Geld ausgibst und du kriegst jetzt eine bessere Behandlung. Auf keinen Fall. Das wäre absolut wieder dem, was eigentlich unser Geschäftskredo ist. Unsere DNA ist ja, der Kunde bist du. Und da unterscheiden wir nicht. Das macht auch gar keinen Sinn, Robin, am Ende des Tages, weil du hast ja immer, es verändert sich ja auch. Ne? Also Lebenszyklen ist für mich, ich bin so ein großer Lebenszyklen-Fan. Ich wusste irgendwie, als ich Kinder gekriegt habe, wusste ich alles über Kinderwagen. Das weiß ich heute, weiß ich vielleicht noch ein, zwei Marken. Ne? Aber damals hätte ich einen Online-Shop aufmachen können. Ich war ein Experte und hätte dir Vorträge halten können über diese ganzen Kinderwagen-Sachen. So, und deswegen bist du ja in anderen Zyklen unterwegs. Und so ähnlich ist es bei der Brille ja auch. Ne? Als Student hast du vielleicht weniger Geld, dann bist du halt mit einer Nulltarif-Fassung und einem günstigen Angebot. Später hast du ein bisschen mehr Geld, dann ist es eine Markenfassung und du möchtest halt ein bisschen mehr auf was anderes dann setzen. Und das steckt ja am Ende dahinter. Deswegen, wir gucken uns das genau an. Wir wissen, was da passiert. Wie gesagt, abseits dieser medizinischen Geschichte, das macht es manchmal ein bisschen tricky, aber da haben wir jetzt inzwischen Lösungen gefunden, um das hinzukriegen. Aber wir schauen, dass wir schon das eher in der Betrachtung das ansehen, aber in der Steuerung eher auf dieses Modell setzen. Wir glauben daran, dass wir den Kunden glücklich machen, egal ob der jetzt irgendwie viel oder wenig Geld hat, der einmal oder mehrfach kommt. Das ist das Erfolgsgeheimnis. Weil selbst jemand, der nur einmal bei uns war und der eine gute Customer Experience hat, der erzählt das ja allen. Auch diese Beispiele von so negativen Sachen, also wo Leute irgendwie, ich hatte dir damals zum Beispiel erzählt, wo eine Kundin nach vielen, vielen Jahren eine Reklamation gemacht hat. Also quasi gesagt, nach 8 Jahren oder so, meine Brille hat eine Druckstelle auf der Nase. Da sag ich so als Brillenträger, also wenn du nach 8 Jahren merkst, dass du eine Druckstelle auf der Nase hast, sorry, so, die kriegt aber anschließend ihr Geld zurück. Und das ist halt etwas, selbst wenn jetzt viele sagen, oh, ist ja krass, was Firmen da macht oder so, für die meisten bleibt sowas ja eine positive Erinnerung. Die sagen, okay, das ist ja abgefahren, dass die sowas tun. Ja? Die scheinen ja sehr kundenorientiert zu sein. Und das ist halt super wichtig, dass wir dieses Thema wirklich auch leben. Und das online hinzukriegen, ist eine große Aufgabe. Also deswegen, du hast es gerade sehr schön gesagt, ne? Alle gucken mal so ein bisschen oben drauf und lächeln so, warum geht Omnichannel nicht schneller? Ich sag dir eins, wenn Amazon immer schneller wird in der Belieferung, hat das nicht den Grund, dass da Amazon 2 um die Ecke wartet. Das hat, die wissen ganz genau, der stationäre Einzelhandel, wenn der Omnichannel wirklich verstanden und auch hat und lebt, ist das eine riesengroße Änderung nochmal in der ganzen Marktgeschichte. Ne? Also wir sind eigentlich am Anfang dieser Omnichannel Experience. Wir reden auch über Veränderung des Kaufverhaltens, wir reden auch über Veränderung der Innenstädte. Das sind alles so Themen, die natürlich damit reinspielen. Ne? Aber am Ende ist es doch so, du möchtest doch eigentlich immer das Angebot haben, was für dich in der Situation, in der du gerade bist, am bequemsten ist. Und wenn du etwas sofort haben kannst zum Beispiel, ne, und du weißt, wo das verfügbar ist und du weißt auch, dass es genau das ist, was du haben möchtest, dann würdest du im Zweifelsfall ja nicht 24 Stunden warten, bis der Amazon-Bote vor der Tür steht, sondern du würdest halt irgendwie 5 Minuten laufen und hingehen. Ne? Und deswegen ist so Omnichannel generell ein super spannendes Thema und in unserer Branche finde ich nochmal spannender, weil es halt eigentlich eine Riesenchance ist, noch viel mehr auch neue Kunden zu erreichen mit einem Angebot. Ne? Also das finde ich eigentlich so interessant daran. Ne? Also mit Pure Online erreichst du auch einige, aber mit diesem Omnichannel Ansatz noch viel, viel mehr. Weil was ja auch mal noch bei der Brille da ist, du hast so dieses Bauchgefühl. Also wenn ich mit ganz vielen Leuten darüber rede, sagen die immer so, ja, verstehe ich total Brille online, das geht noch nicht so gut. Ich möchte auch lieber noch mit Menschen darüber reden. Das hatten wir aber früher auch bei Fashion, auch bei Möbeln. Ne? Da war das auch mal so, dass sie gesagt haben, ich möchte nochmal auf dem Sofa sitzen, bevor ich das anprobiere. Deswegen glaube ich auch, in der Brille wird sich das auch weiter verändern. Ne? Also es wird also deutlich mehr convenient auch werden. Aber der Weg dahin ist halt noch ein sehr, sehr langer und ein, ja, ich denke mal auch ein tatsächlich mühsamer und anstrengender auch in dieser Customer Experience, die auch wirklich zu bieten. Da müssen wir hart dran arbeiten.
Ja, ich glaube, dass halt eben auch jetzt nachwachsende Generationen werden da nicht verstehen, warum es da nicht adäquate Online-Angebote auch gibt. Inwieweit stellt ihr euch da dann auch im Marketing-Mix drauf ein? Weil du hast vorhin gesagt, so die häufigste Frage auf einer Party ist so, ist die Vielmann-Werbung, die TV-Werbung, die wir sind ja schon mit einer Generation der Boomer dran, Stefan, ne? Müssen wir ganz, ganz tapfer sein. So, wir sind damit groß geworden. TV war, glaube ich, immer ein ganz, ganz wichtiger Kanal für euch. Ich hatte jetzt ein Foto geschickt, als ich in Polen war. Das erste, ich steige irgendwie aus dem Taxi aus. Das erste, was ich sehe, ist ein Plakat von Vielmann-Werbung. Ich habe zwar den Text nicht verstanden, aber die Optik war wieder die gleiche. Also Out of Home ist auch noch ein Thema. Inwieweit, also wie euer Marketing-Mix aufgestellt und inwieweit ist da online, ja, hat einen hohen Stellenwert?
Also erstmal grundsätzlich ist klar, natürlich Marketing für uns ein relevanter Partner. Wir haben eine unglaublich hohe Markenbekanntheit ungestützt auch. Also die Marke Vielmann ist in den Kernländern, ich glaube, über 90% in der Markenbekanntheit. Also das ist schon, find mal den, der das jetzt nicht irgendwie kennt in Deutschland oder so. Nichtsdestotrotz musst du natürlich auch gerade hinsichtlich der Zielgruppen immer schauen, dass du da ständig dran arbeitest. Und da haben wir in der Vergangenheit deutlich stärker auf die klassischen Medien gesetzt, ne, wie TV, Print und so weiter. Das haben wir aber schon vor etlichen Jahren erweitert, auch im Online. Ich habe mal so ein bisschen dieses mit Online so sichtbar, ist immer eine Frage, machst du so einen riesen Flight? Ne? Und dann hat ja den großen Vorteil, dass du sehr zielgenau, zielgerichtet das machen kannst. Also wir bedienen eigentlich alle klassischen Online-Marketing-Kanäle inzwischen auch in unserem Marketing-Mix. Also wenn wir die Kampagne, die wir gerade haben, Maßnahmen, die du da gesehen hattest in Polen, das wird über alle Kanäle gespielt. Ne? Da hast du jetzt gerade in dem Moment das Out of Home gesehen. Ich persönlich übrigens bin früher nie Out of Home, hat mich nie interessiert. Seitdem ich Fahrrad fahre, bin ich total addicted mit Out of Home, weil du fährst ja an jeder Bushaltestelle vorbei und siehst eigentlich immer jede Kampagne. Ne? Also hätte man früher gesagt, nee, Out of Home funktioniert nicht. Jetzt sage ich so, als Fahrradfahrer funktioniert bei mir Out of Home total gut. Bin up to date, ich kenne alle Handyverträge und jedes Deo irgendwie, was irgendwie existiert. Aber nee, da bedienen wir alle Kanäle, auch alle Zielgruppen. Wir sind da also auch im Social-Media-Bereich inzwischen stark unterwegs. Also ne, klar, machen wir natürlich auch noch 4G-Versuche, sind wir jetzt nicht der Early Adapter, aber wir bedienen eigentlich alle Kanäle für unsere Kampagne. Wir haben jetzt gerade vor kurzem eine neue TV-Kampagne auch gemacht, die wir also auch über alle Kanäle dann verlängert haben. Dieses Stärke zeigen, finde ich irgendwie echt cool. Macht total Spaß, mal auch mal viermal anders. Ne? Dieses klassische, diese TV-Straßenbefragung hieß das, glaube ich, im Fachjargon. Das war ja schon so eine eigene Gattung, dass da Leute gefragt werden auf der Straße, was halt übrigens tatsächlich, sag's nochmal, echt ist. Also da werden wirklich Menschen befragt. Natürlich filtern wir da und haben da mal gefiltert und haben Sachen rausgenommen, wenn jemand gesagt hat, irgendwie bei dem und dem Wettbewerber wurde ich nicht gut bedient oder so, dann haben wir das rausgenommen, weil wir sowas nicht machen. Aber grundsätzlich ist das halt alles echt, also wird nicht irgendwie gefaked. Kannst bei YouTube, man kann es mal gucken, viel mal ein TV-Werber, da gibt's auch ein, ich habe dann immer ein Making-of gemacht dazu, weil mich das so genervt hat und gesagt so, ich zeig mal, dass es wirklich ist, hab ein zweites Kamerateam mitschicken lassen und dann haben die gefilmt, wie die das eigentlich dann machen. Aber die neue Kampagne, die ist tatsächlich mal ein bisschen frischer, neuer, geht einen anderen Stil an und die gefällt mir persönlich total gut, also finde ich ganz toll. Und die spielen wir über alle Kanäle. So, das ist so der klassische Brand-Part. Dann hast du natürlich aber auch im Laufe der letzten Jahre immer stärker das ganze Thema Performance-Marketing dazu bekommen. Und da war es so, dass wir am Anfang, war das echt schwer. Also ich habe das auch am Anfang mit aufbauen dürfen in den ersten Jahren bei Fielmann. Es war sehr schwer, da was zu messen. Ne? Du hast ja durch diesen Kanalwechsel, da hast du echt Brüche drin und du vermutest dann halt nur. Da geht inzwischen schon einiges mehr, aber es ist trotzdem auch noch nicht so gut, dass du wirklich sagen kannst, ich kann jeden Online-Kontakt auch 1:1 nachverfolgen. Da gibt es technologisch einige Sachen. Google hat da ja auch sehr viel gemacht mit Store-Checks. Da waren wir damals auch in einer sehr frühen Phase schon mit dabei, haben das mit ausgetestet mit Google. Da waren die in allen unseren Geschäften zum Beispiel, haben die vermessen, ganz abgefahren. Da sind die mit so Teams vorbeigekommen und haben die Geschäfte vermessen, um so eine Art Wi-Fi-Print zu machen. In so Einkaufszentren ist das ja so, dass du genau weißt, war der jetzt in dem Laden oder in dem Laden. Das ist nicht ganz so einfach technisch. Das war super spannend. Daraus wissen wir, dass natürlich das Thema Online-Kanäle sehr gut funktioniert. Also gerade aber auch in der Verbindung mit einem Service. Also wenn du zum Beispiel sagst, du buchst ein Google-Ad und derjenige klickt, macht eine Terminvereinbarung, dann hast du auch tatsächlich eine 1:1-Messung, die du durchziehen kannst, bis hin zu auch dann alle anderen KPIs, die du dann mit dranhängen kannst und auch weißt, was dann dahinter auch passiert ist. Ne? Also bis hin zum, was hat der gekauft und so weiter, kannst du halt ganz genau das dann auch bewerten. So steuern wir auch inzwischen. Und das ist ein sehr, sehr effizientes Mittel, muss ich sagen. Also das hätte ich nicht gedacht, dass das sich so sehr dafür eignet. Aber du brauchst tatsächlich diese Messgrößen. Ne? Und das ist die große Challenge eigentlich beim Stationärbereich. Ich glaube, das ist etwas, wo Google, Facebook und alle Großen noch weiter dran arbeiten. Da steckt ja auch am Ende sehr, sehr viel Potenzial drin. Ne? Weil online ist so recht ausgereizt inzwischen schon für die großen Advertising-Anbieter. Stationär ist natürlich jetzt nochmal ein großes Thema. Also da wirklich auch Kunden gezielt hinzubringen, das auch nachzuweisen, das ist etwas, woran wir stark arbeiten und wo wir auch die Großen, glaube ich, alle stets bemüht sind, da weiter voranzukommen.
So, genau, das Stationäre ist für euch wahnsinnig wichtig. Also inwieweit steckt ihr da dann zum Beispiel auch, oder wie geht ihr das Thema Local SEO zum Beispiel auch an? Weil ich meine auch da die Sichtbarkeit in Google Maps, wenn jemand nach Optika plus Stadt sucht, wollt ihr vermutlich ganz weit oben sein.
Genau, das ist vor allen Dingen ein super komplexes Thema. Ne? Ich habe das am Anfang auch, also ich bin ja der Pure Onliner eigentlich und da war so Google Maps eher so, das hast du privat benutzt. Und als ich dann bei Firmen anfing, habe ich mich dann noch intensiver mit beschäftigt. Wir haben uns dann auch dort sehr tief reinbewegt und Local SEO ist ja inzwischen so differenziert, dass du ja sogar schon fast auf Straßenebene kriegst ja unterschiedliche Ergebnisse. Das heißt also, eigentlich sind ja nahezu alle Begriffe, die für uns relevant sind, ne? Von Optika bis hin Brille, ist das lokalisiert in den Suchmaschinen und dadurch bekommt jeder von uns ein anderes Ergebnis, dann kommt das Personalisierte noch dazu, du bist eingeloggt, kriegst nochmal ein anderes Ergebnis. Also da steckt ganz, ganz viel Gehirnschmalz drin, wir messen das auch ganz intensiv, da gibt es ein paar Tools, die man da auch für verwenden kann. Da ist aber, glaube ich, noch echt viel Spielraum, ne? Weil das haben die großen SEO-Agenturen, glaube ich, noch nicht so richtig auf der Agenda gehabt in der Vergangenheit. Die haben sich so sehr stark auf dieses bei einem Begriff will ich irgendwo platziert sein. Local SEO, du hast gerade so angesprochen, Mix aus eigentlich der Suchmaschine, aus so Angeboten wie Google Maps, aber auch sowas wie Navigationssysteme. Ne? Du redest über Apple oder auch über andere und auch da willst du drin platziert sein. Ne? Das heißt, du musst also gucken, dass du ständig deine Daten aktuell hast an jeder Stelle, dass die richtigen Daten sind, die dort auch benötigt werden. Wir haben jetzt gerade so einen Fall, machst einen neuen Laden auf, ich glaube in Polen ist das gerade aktuell und dann hat Google aber mal einfach die Daten nicht genommen. Das heißt also, das steht auf Proof. So, und dann bist du dahin, musst du hinterher sein, dass du es schaffst, dass diese Daten dann auch wirklich aktuell zur richtigen Zeit auch da sind. Ne? Also du brauchst ein bisschen Vorlauf auch bei so einer Ladenöffnung. Und das ist manchmal echt eine Challenge. Ne? Also da merkst du auch, dass da ist im Online-Bereich schon viel, viel mehr. Im Stationären sind da die großen Anbieter noch eher in so einem, ich sag mal so, ein bisschen Rumexperimentiermodus stellenweise. Ne? Also da ist noch viel Musik drin. Aber spannendes Thema. Also auch Mobile, ne, ist ein Riesenthema in dem Segment. Nahezu niemand sucht mehr in einem Desktop nach einer Location, sondern die Leute befinden sich hier gerade irgendwo unterwegs und haben das auf ihrem Smartphone. Das heißt, du musst auch da gucken, dass du die richtige Experience auch dem Kunden bietest. Ne? Der will dann auch sehen, was gibt es da zu kaufen und so weiter. Das ist ja alles etwas, was die heute quasi voraussetzen.
Ja, wenn ich mit Filialisten spreche, die meisten haben da auch die Riesenherausforderung im Gegensatz zu euch, dass sie halt eben nicht Inhaber aller Filialen sind, sondern du es mit ganz vielen halt eben auch mit Franchise-Nehmern hast, mit selbstständigen Unternehmern, wie auch immer. Und da halt eben dann auch das Ganze organisiert zu bekommen. Da habt ihr schon mal einen Vorteil. Trotzdem wird das nicht weniger komplex. Führt mich zu der Frage, macht ihr das auch alles selber oder habt ihr dann auch zum Teil die Online-Marketing-Maßnahmen ausgelagert oder wie ist euer Marketing-Team aufgestellt?
Wir machen tatsächlich dann nichts. Ne? Wir haben Segmente, wo wir wirklich sehr aktiv sind. Wir haben aber auch Agenturen, mit denen wir zusammenarbeiten. Ganz klassisch im SEA jetzt beispielsweise haben wir eine Agentur, mit der wir da die Kampagnen auch europaweit eigentlich in allen Märkten buchen. In diesem Thema Local SEO beispielsweise arbeiten wir mit Tools auch, die dort existieren, sodass du Effekte hast. Du musst halt nur einmal dein Datenfeed irgendwie sauber haben und kannst dann halt über Streueffekte das in alle möglichen Plattformen dann auch bringen. Ne? Das ist schon sehr, oder auch im ganzen Thema Rezensionen zum Beispiel, ist auch ein Riesenthema in Google Maps. Ne? Du musst ja auch dem Kunden dort adäquate Antworten bieten. Das musst du auch handeln. Da kannst du natürlich jetzt nicht mit einer Riesenmannschaft da irgendwie sitzen, die den ganzen Tag Google Maps Bewertungen beantwortet. Da musst du gucken, dass du das auch zumindest kanalisierst und dann systematisch, aber auch dann über den Kundenservice in die Bearbeitung bringst. Ne? Also da sind wir sehr toolgestützt unterwegs, Teile, wie gesagt, selber, Teile aber auch ausgelagert.
Und ansonsten, welche Technologie habt ihr sonst noch so im Einsatz? Finde ich auch mal eine ganz spannende Frage. Also sowas wie CRM, weil du hast ja vorhin auch schon gesagt, Daten sind bei euch natürlich ein ganz wichtiges Thema, aber auch ein wahnsinnig komplexes, weil ja auch noch die medizinische Komponente mit reinkommt. Was habt ihr sonst im Einsatz? Also habt ihr ein eigenes CRM entwickelt? Habt ihr da eine Marktlösung genommen?
Genau, also wir haben auch lange drüber nachgedacht und auch lange rumexperimentiert, sind fairerweise auch immer noch dabei, Sachen auszuprobieren. Wir haben jetzt nicht so eine Suite-Lösung genommen, dass wir sagen, wir haben alles in einem, sondern haben tatsächlich verschiedenste, wir also arbeiten grundsätzlich auf so eine Microservice-Architektur, weil wir versuchen wollen, weg von einer monolithischen Architektur zu sein, um handlungsfähiger auch zu sein. Durch diese ganzen angesprochenen Komplexitäten im Omnichannel ist es halt auch so, da gibt es jetzt nicht das Ding, wo ich sage, das kann ich einfach nehmen, das kann ich für alles verwenden, da kann mein Shop-System drauflaufen, da kann mein CRM drauflaufen. Das gibt es de facto nicht, auch wenn es Anbieter gibt, die das von sich behaupten. Leider ist es nicht so, dass es tatsächlich so gut funktioniert, also auch in unserer Branche dann nicht, weil es auch nochmal dieses Customizing ein bisschen komplexer ist. Da haben wir tatsächlich also eine Mischung aus selbstgebauten Sachen und im CRM-Bereich beispielsweise setzen wir aber auf Standardlösungen. Wir haben ja aktuell für Shop-Software Shopify im Einsatz und haben dort zum Beispiel für die direkt transaktionalen CRM-Sachen, die sich auf das Kaufverhalten beziehen, gerade in der Kontaktlinse, ne, reden wir über so eine Wiederkaufserinnerung zum Beispiel. Ne? Da willst du ja wissen, wann sagst du dem Kunden eigentlich Bescheid, dass er jetzt nachkaufen muss. Du weißt ja bei so einer Tageslinse nicht, wie oft trägt er die. Und da kannst du aber über Pattern versuchen rauszufinden, wann du jemanden daran reminden solltest, dass er eine Tageslinse nachkaufen könnte. Und da haben wir zum Beispiel Klaviyo im Einsatz. Das ist halt super kompatibel mit Shopify. Das war mit wenig Konfigurationsaufwand zu machen. Ansonsten verwenden wir Exponea gerade aktuell auch als Plattform, wo wir CRM-Kampagnen darüber aussteuern. Ja, also das ändert sich aber auch regelmäßig, muss ich ehrlich gestehen, durch diese Anforderungen gerade. Ne? Und das ist das Schöne an so einer Microservice-Architektur. Du kannst halt relativ einfach, also nicht total verlustfrei und aufwandsfrei, ne, aber relativ einfach Sachen auch mal austauschen. Daran liegt, glaube ich, auch die Zukunft. Dann Headless noch so, als um noch ein weiteres Wort reinzuwerfen, ne, auch in den Frontends, ne, wir wissen heute, ja, wir kennen die gängigen Sachen, aber keine Ahnung, das kann sich auch mal weiter ändern, ne. Also wenn ich das so sehe, so im App-Bereich oder auch im TV-Bereich, was da so an Sachen passiert, da müssen wir auch reagieren. Wenn ich jetzt so weiterdenke in Richtung Smart Glasses beispielsweise, ne, ist ja auch so ein Thema, was wird's da für Experience geben? Was werden die Kunden da erwarten irgendwann, ne? Das sind alles so Themen, da willst du vorbereitet sein für. Deswegen setzen wir hier auf eine sehr starke Headless-Architektur, um eigentlich in Lage zu sein, any Frontends zu bauen in der Zukunft.
Ja, ich finde das als Ansatz, insbesondere in einem Markt, wenn ihr halt eben auch sagt, so das, was wir eigentlich brauchen, das gibt es so noch nicht. Also ne, es gibt nicht die Plug-and-Play-Lösung Omnichannel bitte für mit customized Produkten noch. Kann es bisher nicht geben. Das heißt, ihr müsst das selber bauen. Dann finde ich den Ansatz auch sehr smart zu sagen, so wir nehmen kleine, einzelne, passende Sachen und gucken, dass wir die so zusammengebaut kriegen, dass sie für uns funktionieren, damit, wenn wir die Erfahrung machen, okay, anders, es müsste müsste eigentlich anders gehen, dass man dann flexibel ist und nicht mit einem Riesensystem auch gefangen ist oder was man am besten auch noch selber gebaut hat und da dann auch eine große Abhängigkeit hat.
Das ist ja die große Gefahr, die du immer hast in solchen Unternehmen auch, ne? Und da, ehrlicherweise kämpfen wir natürlich auch in der Migration von bestehenden Systemen genau mit solchen Sachen, ne? Weil in der Vergangenheit hat man halt sehr monolithische Sachen gebaut, die super funktionieren, ne? Sie haben hier ein Order-System im Einsatz, da laufen halt über 8 Millionen Brillenfertigungen drüber. Super, das funktioniert. Das ist krass erprobt. Nur die Anpassungen daran sind halt hochkomplex. Also weil du irgendwo an der Schraube drehst, musst du halt immer darauf achten, was passiert dann eigentlich. Musst sehr lange testen. Deswegen versuchen wir dieses sukzessive zu migrieren auf diese Omnichannel-Plattform, um auch in der Lage zu sein. Also wir bauen zum Beispiel kein ERP-System selber. Ne? Wir sind jetzt auch nicht der Riesenanbieter. Ne? Also es kann Amazon kann sowas machen oder andere, aber jetzt nicht ein Vielmann muss ein eigenes ERP-System bauen. Da gibt es Sachen, die wir nutzen können. Aber wir gucken, dass wir die Komponenten, die speziell unsere Branche betreffen, halt eben auch selber bauen. Oder wir sind sogar so offen, dass wir auch Sachen bauen für den Markt. Also wir haben eine eigene Tochter, die sich noch mit solchen Sachen auseinandersetzt. Wir haben zum Beispiel einen Zentrierungsservice gebaut, der auf dem Tablet läuft. Das heißt, in den Geschäften ist es so, wenn du eine Brille kaufst, dann wird die ja, das, was ich von beschrieben habe, diese wird dir angepasst auf den Kopf. Und da war das halt in der Vergangenheit so, dass du so Automaten hattest. Also ich hatte dir vorgestanden von so einem Automaten, hat dir ein Bild von dir gemacht, dann hat der Optiker dann geguckt, wie das passt. Das ist ja irgendwie auch keine coole Experience. Ne? So, da habe ich mich mal so ein bisschen wie beim Arzt gefühlt, als wenn du geröntgt wirst oder so. Das geht heute alles einfach. Das haben wir auf ein Tablet gebracht. Das heißt, der Kunde sitzt ganz bequem am Tisch und dann hält der Optiker ihm kurz das iPad vors Gesicht, macht ein Bild und kann dann die Brille dann entsprechend darauf zentrieren. Und diese Software haben wir so gebaut, dass sie halt von vornherein API-driven und für den Markt halt auch geeignet ist. Das können wir jetzt zum Beispiel Töchtern auch ganz einfach anbieten, aber theoretisch auch Dritten im Markt. Ne? Also so offen denken wir inzwischen drüber nach, weil wir sind ja auch nicht der Nabel der Welt, muss man ehrlicherweise sagen. Ne? Es gibt eine Menge Optiker, also allein in Europa oder in der ganzen Welt, ne? Das ist ein sehr interessanter Markt. Das wäre wahrscheinlich nochmal für so einen zweiten Podcast irgendwie eine Stunde, wo man dann darüber sprechen könnte. Nein, das ist halt hochkomplex. Da sind wir jetzt einer von vielen. Sicherlich jetzt nicht der kleinste, aber es gibt auch viele andere. Und da gucken wir einfach auch, dass wir uns mit anderen austauschen, dass wir gemeinsam in dieser Branche auch schauen, wie man das voranbringen kann. Ne? Weil am Ende haben wir ja alle was davon. Ein anderes Beispiel, wir haben uns beteiligt an der französischen Firma vor 4 Jahren. Die heißt Fittingbox. Das sind der Marktführer in dieser virtuellen Anprobe. Die haben jetzt zum Beispiel, kannst du auch Firmen.de dir angucken, wenn du eine Brille aufsetzt und eine virtuelle Anprobe mit einer Fassung machst, dann erkennt der zum Beispiel, dass du eine Brille trägst und die wird dann so wegradiert. So, das ist gerade bei Leuten so wie mir und hast ja auch ein bisschen höhere Stärke, kennst das auch, sitzt beim Optiker und willst eine Brille aufprobieren und dann musst du immer ganz dicht an den Spiegel rangehen, damit du dich erkennst. Das brauchst du jetzt nicht mehr. Das heißt, ich muss auch nicht irgendwie auf einen halben Zentimeter an den Monitor ran, damit ich die Brille auch sehen kann, sondern ich kann ganz einfach meine Brille aufbehalten, wird einfach wegradiert und dann wird mir virtuell eine neue aufgesetzt. Das ist total abgefahren. Und an denen haben wir uns beteiligt, haben bewusst aber auch gesagt, die haben auch ganz viele Kunden, die unsere Konkurrenten oder Mitbewerber sind im Markt. So. Und wir setzen ganz bewusst drauf auf so ein Investment, weil wir gemeinsam mit denen den Markt voranbringen, weil alle haben was davon und wir natürlich auch, wenn wir es schaffen, solche Sachen auch weiterzuentwickeln. Ne? Also als wir damals angefangen haben mit denen, da war das eine native Lösung nur auf dem iPad. Heute ist das eine mobile-fähige Lösung, webbasiert, HTML5 basiert, die auf jedem, also nahezu jedem Device, ne? Also ein ganz bisschen technische Restriktionen hast du noch, so ganz alte Handys oder so, da kann das manchmal ein bisschen ruckeln, aber eigentlich geht das auf nahezu jedem Device und das ist halt schon eine wahnsinnige Entwicklung, die da stattgefunden hat. Und die Kunden wollen das ja, ne? Also jeder will ja irgendwie dieses, ich will schon wissen, wie die Brille mir steht. Das willst du ja im Vorfeld wissen. Und es geht ja noch weiter. Du willst ja auch wissen, passt die mir? Du willst es im Zweifelsfall schon irgendwie vorher zu Hause diskutiert haben mit Freunden oder ich war mit meiner Tochter einkaufen, die ist 14. Ich konnte gar nicht so schnell gucken, wie die ihren Freundinnen Bilder geschickt hat von dem Kleid, das sie sich kaufen wollte und die um Feedback gebeten hat in TikTok oder Snapchat, ich weiß es gar nicht mehr genau, also eins von beiden auf jeden Fall. Das hat irgendwie Minuten gedauert und das lief so nebenbei. Ne? Und das haben natürlich Kunden, die eine Brille kaufen, genauso. Die möchten auch gerne andere Fragen, steht die mir? Ne? Also keiner möchte diese Entscheidung nur ganz alleine treffen. Und im Laden hast du einen Optiker dabei, ne? Aber wenn du zu Hause alleine vom Rechner sitzt oder vom Smartphone, möchtest du auch sowas halt erleben. Ne? Und das sind halt so Themen, die zeigen halt, dass dieser Markt sich immer weiterentwickelt und da denken wir sehr offen drüber nach. Also wir denken da sehr, sehr offen nach und sind da in vielen Kooperationen auch gerade, in vielen Gesprächen. Das hat man manchmal gar nicht so auf der Agenda. Ne? Firmen ist immer so wie so ein Eisberg. Man kennt so ein bisschen was oben und darunter weiß man das gar nicht so richtig. Da müssen wir fairerweise auch, glaube ich, noch ein bisschen mehr drüber sprechen, um das auch tatsächlich zu erzählen, was da so an coolen Sachen passiert. Aber es passiert eine ganze Menge auf jeden Fall.
Ja, das war jetzt auch in diesem Podcast. Wir haben oft sehr, sehr Deep-Dive-Themen im Bereich Online-Marketing oder auch Marketing-Themen. So, und wir haben jetzt sehr, sehr stark über den Kunden gesprochen. Und das ist halt eben auch das, was oft verloren geht auf der Strecke, beziehungsweise halt eben nicht so im Fokus steht. Und das finde ich halt eben auch dieses wahnsinnig Spannende bei Fielmann, weil, wie du es auch geschildert hast, so dieses, wir denken in Generationen. Ihr habt natürlich auch die Größe, wo man eine ganze Menge dann halt eben auch tun kann und eine ganze Menge investieren kann. Das macht das natürlich etwas leichter dann auch. Aber es ist halt auch wirklich so dieses Zentrierte, so wie können wir das Erlebnis für einen Kunden so schaffen, dass er uns weiterempfiehlt, dass er bei uns bleibt. Und da diese langfristige Denke finde ich wahnsinnig spannend und auch sehr, sehr inspirierend, weil wir sonst im E-Commerce ganz oft über wie kann ich das Ganze skalieren, wie kann ich das Ganze noch hochdrehen, und das merkt man halt eben bei euch gar nicht, und ihr habt dann trotzdem diese oder gerade deswegen genau diese Größe über einen langen Zeitraum erreicht. Also insofern sage ich da vielen, vielen Dank für all die Einblicke über diese ganze Wahrnehmung, wie ihr auf die Kunden zugeht, wie ihr versucht halt eben dieses Erlebnis auch im Omnichannel dann in den Omnichannel rein zu transferieren. Das zeigt, wie komplex das Ganze ist und dass, wenn auch Unternehmen wie ihr da schon auch die großen Herausforderungen haben, dass das halt eben auch nicht für jeden so leicht zu adaptieren ist. Aber ich glaube trotzdem eine ganze Menge dabei, wo man sich was von abschauen kann. Also insofern, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn du das Ganze adaptieren willst, du merkst, es ist eine riesen Herausforderung, aber halt eben auch diese Grunddenke einfach, die kann man, glaube ich, sehr gut kopieren, nämlich den Kunden wirklich in den Fokus zu stellen und nicht nur das als Buzzword irgendwo mit aufs Tableau zu schreiben. Stefan, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für all die Einblicke. Es war super, super inspirierend für mich. Ich packe ein paar Sachen in die Shownotes. Zum Beispiel hattest du auch das Making-of von dem Fielmann-Spot mit der Fußgängerzonenbefragung oder wie der offizielle Titel war, ich habe es vergessen, packe ich mit rein. Und ansonsten viel Spaß noch bei der weiteren Entwicklung des Omnichannels. Wir werden auf jeden Fall da in Kontakt bleiben und mal schauen, was wir dann in der nächsten Podcast-Folge besprechen. Ich habe dich jetzt einfach quasi mal dazu eingeladen.
Super gerne. Vielen Dank auf meiner Seite. Ich bin gerne wieder mal dabei. Es gibt bestimmt bald neue Sachen zu erzählen. Lass uns einfach da mal gucken und dann machen wir einfach eine zweite Nummer.
Sehr schön. So, und du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, hast jetzt noch das Vergnügen, den Podcast zu abonnieren und gerne auch mit 5 Sternen zu bewerten. Damit machst du mich sehr glücklich und wir hören uns dann in der nächsten Woche. Bis bald. Tschüss.
Danke fürs Zuhören beim Digital Kompakt Podcast. Du merkst, hier ziehst du massig Wissen für dich und dein Unternehmen heraus. Wenn du mit uns noch erfolgreicher werden möchtest, abonniere uns auf den gängigen Podcast-Plattformen. Und hey, je größer wir werden, desto mehr Menschen können wir helfen. Also erzähl doch auch deinen Kolleginnen und Kollegen von uns. Bis zum nächsten Mal.